Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp, heute aus Hamburg, und ich freue mich sehr auf Silke Burmeester. Sie ist eine fantastische Frau, eine Macherin, sie ist Publizistin. Ihr findet sie aktuell auf ihrer Online-Plattform für Frauen ab 47, Palais Flux. Sie hat Bücher geschrieben, sie ist Mutter und sie hat Erfahrungen mit der Menopause und der Pubertät, und das ist auch heute unser Thema. Ja, schlechtes Timing, wenn sich Mutter und Kinder gerade in andere Richtungen entwickeln hormonell. Wie kann das werden? Was für Reibungskräfte gibt es da? Und ich freue mich erstmal, dass wir heute Zeit gefunden haben, liebe Silke.
Ja, ich freue mich auch sehr.
Du hast ein Buch zu diesem Thema geschrieben. Was war der Anlass?
Also das Buch heißt ja Mutterblues. Mein Kind wird erwachsen und was werde ich? Und ich glaube, der Kosmos des Dramas ist ja schon in diesem Titel drin. Ich gehörte zu den Frauen, denen das Erwachsenwerden des Kindes, die das wahnsinnig schmerzt. Also es hat mich wirklich aus der Kurve gefegt. Mhm. Und ich war so überrascht, weil ich war, also anders als meine Mutter zum Beispiel, die eben so eine typische Hausfrau war und dann da so quasi weinend am Topf stand, dass das Kind geht. Mhm. Ich war berufstätig, ich war wahnsinnig viel unterwegs, was toll war. Ich war ziemlich erfolgreich. Also ich hatte so eigentlich alles, was einen ausfüllen kann, und habe gedacht, warum trifft mich das so? Ich stehe doch gar nicht zu Hause und mein Leben ist auf das Kind fixiert. Mhm. Und dann bin ich halt drauf gekommen, dass meine Generation, also ich habe meinen Sohn mit 30 bekommen und war damals eine der ersten Frauen in meinem Umfeld, dass wir die Kinder jetzt so spät bekommen, das Erwachsenwerden der Kinder mit unserer Menopause, also mit den Wechseljahren zusammenfällt. Mhm. Und die Wechseljahre sind für mich, so habe ich das verstanden, als ich reinkam, und ich war sehr heftig drin, das ist so ein Kanon des Abschieds. Also es fängt ja damit an, dass auf einmal dein Körper anders ist und dass der Sachen macht, wo du so denkst, Entschuldigung, darüber, das war aber nicht abgesprochen. Mhm. Und du merkst, du musst dich verabschieden, von der Frau, die du bis dahin warst, bei der alles funktioniert, wo die Haut glatt ist, die eine Attraktivität hat. Also die Attraktivität wird nicht weniger, aber sie verändert sich. So, und dann kommt halt noch so, also das sind so diese Sachen, an denen ich das gemerkt habe. Und dann war zum Beispiel bei mir ein ganz großes Thema, dass ich merkte, mein Beruf als Journalistin ist auserzählt. Mhm. Da passiert nichts Neues, ich habe keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr. Bei vielen Frauen ist dann auch zu so einem Zeitpunkt die Partnerschaft auch auserzählt. Die sind seit 20, 25 Jahren mit ihrem Partner oder wem auch immer zusammen, und da ist so die Luft raus. Das war bei mir jetzt nicht der Fall. So, und deswegen, und dann kommt eben auch noch dein Kind, das so eine, für mich war das Kind immer diese bedingungslose Einheit. Das war, ich habe immer das Gefühl, wir sind eins in zwei Teilen, und das war bedingungslos. Und auf einmal löst sich diese Bedingungslosigkeit auf, weil dieser Mensch da steht und sagt, nö. Keinen Bock mehr. Oder der dann zu mir gesagt hat, also dieser Satz, das hat sich total eingeprägt, weil es irgendwie so ums Essen geht. Also das Essen ist ja so ein verbindendes Element und so weiter. Und dann hat er gesagt, naja, wenn du mit Leuten essen willst, dann lad dir doch Freunde ein. Also das war so, da war einfach völlig klar, ich bin jetzt raus. Und es war halt irrsinnig schmerzlich. Wie gesagt, und dann eben stehst du sowieso da in diesem Auflösungsprozess, so hat sich das für mich angefühlt. Und es war eine mittlere Katastrophe. Und von daher ist das einer der Aspekte, warum das eine ganz unglückliche zeitliches Zusammentreffen ist, der Pubertät und der Wechseljahre.
Ist ja aber gerade so statistisch gesehen bei vielen Frauen der Fall, weil es ja in Anführungsstrichen die Spätgebärenden mehr geworden sind. Mhm, und das ist einfach gerade so ich muss nachgucken, wie viel Prozent tatsächlich, aber bei vielen Frauen, bei vielen Familien gerade das so zusammenkommt. Und die Menopause fängt ja auch schon mit der Perimenopause an, die ja auch gerade sehr intensiv besprochen wird auf verschiedenen Plattformen. Also diese Veränderung innerlich, die geht schon vorher los, je nachdem, wie alt die Kinder dann sind. Aber ich habe noch eine Frage. Hat das nur dich so getroffen oder deinen Partner auch?
Also das Ding ist, bei mir ist die Situation ein bisschen anders. Und zwar, ich bin schon sehr lange von dem Vater des Kindes getrennt. Der ist gegangen, als Ben 4,5 war. Und ich bin seit 18 Jahren mit einer Frau zusammen. War zu dem Zeitpunkt, weiß ich nicht, seit 14 Jahren mit ihr zusammen oder wie lange auch immer. Und das ist ein anderes Zusammensein. Mhm. So, das ist für mich in vielen Fällen, also ist einfach eine viel bessere Möglichkeit für mich, weil ich habe so viele Kämpfe nicht. Also wenn ich mit einer Frau zusammen bin, sind da zwei Menschen miteinander, von denen keiner durch die Gesellschaft wertiger ist als der andere. Und das macht was ganz Entscheidendes aus. Und von daher hat sich das bei mir sicherlich nicht so typisch dargestellt wie in anderen Beziehungen. Was ich aber ganz, ganz spannend fand, war zum Beispiel zu sehen, wie Vater und Sohn, mit dieser erwachenden Pubertät des Sohnes, der dann so, ne, die Testosterone kommen und der will, da ist Kräftemessen und so weiter. Und dann das zu sehen, wie der Vater sich verhält und wie, also irgendwann habe ich für mich dieses Bild gefunden von zwei Hirschen im Wald. Du hast den alten, ne, diesen Platzhirsch mit seinem großen Geweih und der wird jetzt schon mal so ein bisschen müde. Und dann hast du diesen Jungen, dem es aus allen Poren kommt und der den Alten so richtig provoziert. Und dann sind diese Hirsche so dumm und gehen aufeinander los und verhaken sich mit ihren Geweihen und du stehst daneben und denkst, sag mal, wer ist eigentlich wie alt hier? Das war, also für mich war dieses Bild total hilfreich, weil ich die dann lassen konnte und mich gar nicht aufregen und fragen, wie blöd sind die eigentlich, sondern gedacht, okay, das ist jetzt hier ein Kräftemessen, der Alte ist nicht mehr so stark genug, der Junge ist noch nicht stark genug und das konnte ich mir gut angucken.
Noch eine Frage zu der Beziehung zu deinem Kind, zu deinem Sohn. Du hast gesagt, das war bedingungslos für dich oder es war so gesetzt, ihr seid eine Einheit. Ist die Einheit schleichend anders geworden oder plötzlich? Und hast du dein Kind charakterlich dann anders gesehen?
Also es war schleichend. Ich würde annehmen, dass es wahrscheinlich in allen Familien schleichend ist, weil die ja nicht auf einmal dastehen mit 14 oder 15 und sagen, jetzt bin ich ein anderer und so weiter. Und jetzt kündige ich alles auf, sondern das kommt eben so ganz langsam und es kommt halt, also ganz typisch ist, dass du sie im Bad nicht mehr sehen darfst, dass du sie nicht mehr nackt sehen darfst. Und ich finde das aber auch so verständlich, weil die fangen ja jetzt an, das Haus zu verlassen. Also nochmal anders als Kinder. Und zwar, indem sie so eine eigene Peer Group, eine eigene Orte finden, wo sie hingehen. Und es ist ja auch ganz wichtig, dass man sie da gehen lässt. Aber da entsteht natürlich was Eigenes und da entsteht ein Aufbruch. Und das ist auch einer der Konflikte, die Kinder brechen auf, währenddessen du ja so, man ist ja so verhaftet mit seinem
zurückbleibt.
Man bleibt zurück. Ich habe auch an einer Stelle in dem Buch heißt es, mein Kind bricht auf und ich breche zusammen. Also, weil das hat ja so etwas, es hat was Schmerzhaftes, wenn du siehst, dass es geht, dass du halt nicht mehr, du bist nicht mehr der Maßstab, ist völlig in Ordnung, du bist auch nicht mehr interessant, aber du wirst abgelöst. Da kommen ja jetzt auf einmal dann irgendwie auch die ersten FreundInnen und so weiter, also jetzt für so romantische Sachen. Und wie gesagt, du wirst abgelöst und das ist einfach was sehr, sehr, das ist mitunter was sehr Schmerzhaftes, auch wenn es alles komplett richtig ist. Das finde ich ganz wichtig zu trennen, zu sagen, das tut irrsinnig weh und so, aber es ist komplett richtig. Also ich glaube, viele tendieren dazu, etwas in Frage zu stellen oder nicht wahrhaben zu wollen, weil sie es selbst nicht aushalten und das bringt natürlich ganz dumme Konflikte und nein, man muss sie gehen lassen, aber dann bleibt man eben zu Hause zurück und das, also ich war unglaublich traurig. Und ob ich meinen Sohn anders bewertet habe? Nee, also natürlich schaust du den an und denkst dir manchmal, Gott, ist das, also man stellt Dinge in Frage oder findet Sachen blöd oder irgendwie so. Und aber ja, es ist halt immer noch dein Sohn oder deine Tochter. Was aber ganz spannend ist, ich fand die Pubertät meines Kindes, das war so, mir war völlig klar, hier findet eine Metamorphose statt. Also das ist ja wie ein Waschgang. Und die Frage ist, wer kommt da am Ende bei raus? Und kenne ich diesen Menschen noch? So allein auch rein äußerlich verändern die sich ja so enorm. Und das ganze Süße geht weg und dieses ganze Niedliche. Und dann ist da so einer, der hat dann Pickel und Stoppeln und der riecht und so weiter. Ne? Also irgendwie, man darf die Geruchsentwicklung bei Pubertierenden nicht unterschätzen.
Das fängt schon sehr früh an heutzutage und das ist wirklich krass. Was macht der Körper da plötzlich? Ne? Meine Güte, also ja, das ist tatsächlich, das kann ich auch schon beobachten. Ich habe mich letztens mit einer Frau unterhalten, deren Tochter 14 ist. Und sie hat es so beschrieben, meine Tochter war immer so die Bank, die war total zuverlässig, die hat sich selbst organisiert, der konnte so sagen, pass auf, das und das muss geregelt werden, hat die gemacht. Und plötzlich weiß sie nicht mehr, ob das alles für ihre Tochter noch gilt, weil es ging da um einen Jungen, den sie beim Basketball immer gesehen hat, der war für die Eltern nicht okay. Sie hat sich dann heimlich mit dem getroffen, sie hat dann auch heimlich Nachrichten gelöscht und dann war so dieses komplette Vertrauensverhältnis zwischen Mutter und Tochter weg. Und die Mutter hat mir erzählt, dass sie so im Moment innerlich so Abstand von ihrer Tochter sucht, weil sie gar nicht weiß, wie sie darauf reagieren soll, weil sie selber so enttäuscht ist von ihrer Tochter, also in dieser Situation, weil sie halt so gerade verheimlicht etc.
Aber was erwartet die denn? Entschuldigung, die verbietet ihrem Kind den Umgang, weil sie den Umgang für nicht richtig hält und ist enttäuscht, dass die Tochter was verheimlicht? Also, da muss ich mal sagen, schon, wie blöd ist man denn? Also, das, ne, das kann man sich doch total leicht erklären. Man muss sich doch nicht wundern, dass das passiert. Also, aber das ist es ja, das ist ja so dieses, es ist eben auch ein Zeitraum der Enttäuschung, also dieses Enttäuschen im Sinne von, da hat man sich vielleicht getäuscht, man merkt auch, oder ich habe gemerkt, dass mein Kind gar nicht dieser Wunschmensch ist, den ich da vielleicht im Kopf habe, sondern der geht jetzt da seinen eigenen Weg und entwickelt sich auf eine Art, ich hätte es mir anders gewünscht, so, und das muss man aushalten und, genau, und aber an der Stelle ist es natürlich ein bisschen doof, dass dann das Vertrauensverhältnis sozusagen kaputt ist, aber da muss die Frau sich ehrlich gesagt ja nicht wundern, wenn sie da so, wenn sie so ein Entweder-Oder macht. Und es ist ja schade, dass es nicht die Möglichkeit gibt, da so eine Zwischenlösung zu finden oder so.
Definitiv.
Und ich kenne das auch, mein Sohn hatte auch eine Freundin, die ich sehr, sehr, ich sage jetzt mal, bedenklich fand und dann macht man sich auch Sorgen und aber so, das gehört ja auch zum Leben dazu. Es kann es ja nicht alles bestimmen.
Wenn man auch an sich selbst zurückdenkt, man hat auch nicht, wie kann man auch die ersten, es ist ja ein Ausprobieren, so kann nicht jeder Partner oder jeder Freundeskreis erstmal super sein. Man muss sich ja da auch neu erfinden und wiederfinden. Nur, je nach Persönlichkeit kann ich es mir schwierig vorstellen, ich glaube, das könnte bei mir ein persönlich zum Beispiel ein Problem werden, das dann auszuhalten und still zu sein. Also ich, man muss den Raum geben, aber ich glaube, ich könnte es nicht ohne Kommentar. Ich glaube, es würde mir schwerfallen.
Also was ich total hilfreich finde, ist immer, wenn man das so, wenn man das sozusagen einordnet. Also wenn man dann sagt, du, ich muss mal einmal dazu was sagen. Oder ich habe dazu einen ganz blöden Gedanken, den möchte ich mal eben loswerden. Also wenn man das sozusagen so framed, dann ist das so ein bisschen, dann ist es ein bisschen einfacher. Dann komme ich nicht mit so einem Vorwurf oder so, sondern ich sage, ich muss mal eben was loswerden. Du, ich muss mal eben sagen, tut mir leid, ey, deine Freundin, die macht mir Angst oder die macht mir Befürchtungen oder was auch immer. Und dann kann man ja auch gucken, ob sich vielleicht sogar ein Dialog daraus entwickelt. Aber ich finde es irgendwie ganz wichtig, die Sachen bei sich zu lassen. Und dann auch, wenn du sagst mit dem Kommentar, ich muss mal ganz kurz, also ich habe zum Beispiel, ich finde es immer ganz schwierig mit den Klamotten auch, weil die Kinder ja mitunter so doof aussehen. Und das ist natürlich auch, und mir fällt es auch wirklich schwer, da nichts zu sagen. Aber dann mag es auch helfen, es jemand anderem zu sagen und zu sagen, ich muss mal eben, kann ich mal eben loswerden, ey, mein Kind sieht so blöd aus.
Habe ich auch letztens gehört, in einer anderen Damenrunde haben sich auch zwei Frauen unterhalten, deren Söhne auch so 14, 15 sind. Die eine sagte zu der anderen, boah, Mann, der ist den ganzen Tag mit der Hand in der Hose. Ich kriege die Hand nicht mehr aus der Hose raus. Der läuft den ganzen Tag zu Hause rum. Ich finde es fürchterlich. Auch, also sie, die war alleinerziehend, keine Männerfigur in Anführungsstrichen im Haushalt. Sie war einfach total richtig so enttäuscht, so sauer, wütend. Was mache ich da jetzt? Ne? Der hört eh nicht mehr auf mich. Also fürchterlich. Was habe ich mir da rangezogen quasi? Aber wie bist du dann... Das sind ja diese Gefühle, die Enttäuschungen, die Beobachtungen, es kommt eine Veränderung. Ich habe dann auch nicht mehr viel im Griff. So, ne? Ich kann vielleicht da sein, Ansprechpartner sein, aber ich bin nicht mehr Ratgeber oder maßgeblich. Wie hast du dann versucht, für dich eine neue Fahrrinne zu finden?
Also ich glaube, das Entscheidende war zu signalisieren, ich bin immer da. So, also diese Basis wird nicht angekratzt, selbst wenn wir jetzt irgendwie nicht mehr diese Intensität haben oder klar ist, es sind jetzt andere AnsprechpartnerInnen so. Ich habe sicherlich manchmal auch so Fragen gestellt wie, ist bei dir eigentlich alles in Ordnung? So, also so einmal so ganz grundsätzlich oder wie geht es dir eigentlich? Also wie gesagt, weil die Gespräche sich ja so verändern, man kriegt das alles nicht mehr so mit. Oder geht es dir eigentlich gut oder fühlst du dich wohl? Also so grundsätzlich ab und zu mal versucht zu einen Überblick zu kriegen, wie es dem geht und wo, mit wem der unterwegs ist oder so. Und ich habe mich einfach, aber ich habe mich auch darauf verlassen, dass die Basis stimmt. Also wir haben ein sehr gutes ein stabiles Verhältnis. Und ich habe dann sozusagen mich darauf verlassen, dass wir das haben und dass das halten wird und dass der zur Not kommt. Und ich möchte nicht wissen, was ich alles nicht weiß. Gleichzeitig, zum Beispiel, es hat mich auch wahnsinnig beruhigt, daran zu denken, also was du eben sagtest, also was ich als 15-Jähriger, also was wir für einen auch gefährliche Sachen gemacht haben. Und wo ich denke, ich möchte auf keinen Fall, dass mein Sohn das weiß, dass ich so einen Kack gemacht habe, weil es wäre ja wie ein Freibrief. Aber das finde ich beruhigt, also das beruhigt einen selbst, wenn man weiß, ja, so ist es, es gehört auch dazu. Und oder was ich zum Beispiel wahnsinnig hilfreich fand, das ist ja mittlerweile sehr verbreitet, das war damals nicht ganz so verbreitet, das Wissen darum, dass das Gehirn ja in einem Umbau ist und dass es erst ab 17 langsam sich wieder alles dahin setzt, wo es hin soll. Dass es einfach dazugehört. Das ist biologisch so, das ist evolutionär so, die müssen sich ausprobieren. Ja, das ist so gewollt. Genauso wie zum Beispiel wir in den Wechseljahren krawallig werden. Wir, das hat auch, ist auch hormonell bedingt, dass man sagt, ich habe da keinen Bock drauf, es passt mir nicht. Und deswegen bin ich ja auch so ein bisschen vorsichtig mit der Hormonersatztherapie, weil ich denke, nee, das ist eine ganz, ganz wichtige Kraft, weil sie einem hilft, an diesem Punkt im Leben mal zu überlegen, was will ich eigentlich und will ich das noch, was ich da hatte? Und wenn ich jetzt sehr früh einsteige und dafür sorge, dass der Hormonstatus so bleibt, wie er war, dann komme ich vielleicht gar nicht zu diesen Veränderungen, die aber vielleicht ja ganz gut sind. Oder ich denke mir, okay, die Biologie hat das so eingerichtet, dass wir an diesen Punkt kommen.
Interessanterweise auch, ne? Aber wahrscheinlich liegt es da dann auch dran, wie man, welche Beschwerden man hat. Also ich wäre jetzt grundsätzlich, ich fühle mich noch nicht so, dass ich denke, ich müsste irgendwie was regulieren und ich würde sagen, ich versuche es auszuhalten. Aber ich habe zum Beispiel eine Arbeitskollegin, die hat so Probleme mit den Hitzewallungen. Also wirklich, wenn wir zusammen drehen, sie ist Kameraassistentin, sie ist für den Ton zuständig, die schwitzt sich tot. Die zieht im Sommer, hat sie Mützen angezogen, weil einfach die war klatschnass. Also du siehst es körperlich. Sie hat auch gesagt, ich kann das gerade nicht tragen, ich brauche gerade 5 Minuten. Also es war wirklich, ich habe das erste Mal so beobachtet und gesehen, dass es körperliche heftige Auswirkungen hat. Und dann wird man wahrscheinlich gucken, halte ich das aus, wie lange kann ich das aushalten oder hilft da irgendwas so. Ne? Aber der Status der körperlichen Auswirkungen kann ja auch heftig sein. Und der natürlich auch Auswirkungen auf das Leben hat. Qualität bei der Arbeit, Lebensqualität generell. Aber glaubst du, dass, also ganz früher sind wir ja gar nicht so alt geworden, 50. Früher sind wir mit 30, 35, war es das, ne? Aber glaubst du, es gibt eine biologische Funktion, dass man, wenn man denn so alt wird, wenn die Gesundheit passt, dass man dann nochmal in diesem Lebensabschnitt überlegt, will ich das eigentlich alles so haben, wie ich das wollte, oder muss ich die Weichen neu stellen und nehme das als Chance, weil jetzt habe ich jetzt bin ich nicht mehr so rosa-rote Brille, sondern jetzt bin ich ein bisschen kritisch und denke, das möchte ich abschütteln und da möchte ich jetzt in eine andere Richtung gehen und das als Chance sieht.
Also ich glaube, das mit der Chance ist ganz entscheidend. Das ist ganz, ganz schwierig, wenn man mittendrin ist. Und bei mir war es auch so, mich hat es so richtig, richtig heftig erwischt, hat mich komplett rausgedonnert, also die Wechseljahre und die Beschwerden. Und das war zur Corona-Zeit. Deswegen, also ich habe damals nichts genommen. Das war ja irgendwie, wie gesagt, das war ja alles so Corona-mäßig alles eigenartig. Ich bin zwar zu Ärztinnen gegangen und dann haben die, also ich hatte eine Alzheimer-Früherkennung. Ich musste zu so einem Schlafhygienekurs und ich habe bei beiden Fällen gefragt, sagen Sie, kann das sein, dass es die Wechseljahre sind? Und dieser Schlafhygienemensch, der mit mir über Matratzen reden will und Kopfkissen, sagt dann, also nee, das hätte er ja noch nie gehört. Also weil ich wachte jede Nacht um 3.30 Uhr auf. So, und natürlich sind es die Wechseljahre. Und ich würde jetzt im Nachhinein betrachtet, würde ich auch was genommen haben, weil es so schlimm war. Aber deswegen, wie gesagt, manche Frauen haben es einfach so heftig und dann ist eben die Frage, oder kann man das irgendwie einrichten? Die Frage natürlich auch, warum soll man es aushalten?
Genau.
Ja. Genau. Aber jetzt habe ich deine Frage vergessen.
Habt ihr auch vergessen. Was habe ich gefragt? Ob die Biologie das so wollte, dass wir dann also jetzt einfach rein kognitiv für uns persönlich nochmal umstrukturieren können.
Da bin ich total von überzeugt. Also das Ding ist, es wird ja immer noch erforscht, wozu die Wechseljahre eigentlich da sind. Und es gibt außer den Menschen, gibt es ja eine Affenart und Wale, wo die Weibchen, also das ist eine Walart, wo man weiß, die sind ja auch Säugetiere, die überleben sozusagen dieses frühe Alter und kommen in so einen Wechseljahre, in so einen Wechsel. Und da ist es halt so, dass diese Walfrauen, nenne ich sie jetzt mal, dann Führungsrollen innerhalb der Gruppe übernehmen. Das sind diese Walgruppen, die leiten, die führen. Und was ganz interessant ist, wenn man sich, es gibt ganz wenig Material über den unterschiedlichen kulturellen Umgang oder den Umgang der Kulturen mit den Wechseljahren. Da gibt es relativ wenig. Und als ich das Buch geschrieben habe ich mir das angeschaut. Und da fiel auf, dass in vielen Kulturen die Frauen mit den Wechseljahren sozial aufsteigen. Also die kommen in so eine Art Ältestenrat, ihre Stimme wird gewichtig, sie werden gefragt, sie kriegen Verantwortung.
Fantastisch.
Das ist super.
Ja.
Überall da, wo es keine Pharmaindustrie gibt. Das ist in den Kulturen, wo eben nicht eine, wo da niemand dahinter steht, der dir jetzt einredet, dass du ein Mangelwesen bist und doch einfach mal was nehmen sollst, weil dann geht's schon wieder. Und das ist ganz, ganz spannend. Und ich habe dazu ein Buch gelesen aus den späten 50ern, frühen 60ern, sowas wie Die schöne Frau oder so. Also so ein Asbach-Uraltbuch. Und schon da wurde gewarnt, dass das für die Pharmaindustrie ganz, ganz attraktiv ist, damit Geld zu verdienen.
Klar.
So, aber wie gesagt, schon vor 50 Jahren wurde davor sozusagen gewarnt. Und das ist was, was ich ganz wichtig finde, das im Kopf zu haben, dass wir werden sozusagen zu Mangelwesen erklärt. Mhm. Also auch die Wahrnehmung oder die Beschreibung von Frauen, wenn sie in den Wechseljahren sind, ist eine Erklärung des Mangels. Da kommt so ein Katalog, was alles weniger wird. Die Haare werden dünner, die werden weniger, die Haut wird dünner, die Libido und so weiter. Es wird ja auch immer von einem, zum Beispiel von einem Östrogenmangel gesprochen. Das heißt aber, wenn du von einem Mangel sprichst, hast du ja einen Normwert. Mhm. Nämlich, da wird die Jugend zur Norm erklärt und ein ganz normaler Vorgang, nämlich eine Veränderung, wird zum Mangel erklärt. Mhm. Das finde ich eine Frechheit.
Das finde ich auch.
Absolut. Und ich bin ja kein Mangelwesen.
Nee.
Und deswegen, wie gesagt, jetzt zu deiner Frage zurück. Ich glaube, dass das, wie gesagt, wir müssen wegkommen von diesen Mangelgedanken, sondern sagen, es ist jetzt anders. Die Natur hat so eingerichtet und natürlich ist das eine Chance. Es ist eine wahnsinnige Chance, sein Leben nochmal anzugucken, zu gucken, wie soll es jetzt weitergehen. Und die Psychologinnen, die sagen, dass das ein ganz wichtiger Prozess ist. Also auch diese Krise, die bei mir auch wirklich ausgewachsen schlimm war, ist ein ganz wichtiger Prozess, weil es die Vorbereitung auf das Alter ist. Also es ist ganz wichtig, um gut altern zu können, auch durch diese Krise zu kommen.
Was hat dir dabei geholfen?
Also erstmal hat mir wenig geholfen. Meine Krise war ausgewachsen. Ich war anderthalb Jahre lang krankgeschrieben. Deswegen habe ich mich auch aus meinem Beruf der Journalistin verabschiedet, weil ich konnte auch nicht mehr. Es war sicherlich auch so eine Art Burnout-Situation, die, wie gesagt, aber mit den Wechseljahren, das war eine ganz, ganz üble Kombi. Und was mir geholfen hat, war einfach erstmal loszulassen, anzuerkennen, dass da einfach eine Krise ist, wo jetzt gerade nichts mehr geht. Das war, glaube ich, das ganz Entscheidende. Das war auch mit das Schwierigste. Ich habe dann auch Psychotherapie gemacht, weil einfach klar war, ich muss mich neu orientieren. Weil mein Beruf, Journalistin zu sein, war meine Identität. Ich war jetzt auch nicht so einfach so eine Journalistin, sondern ich war das. Ich war wie eine Tänzerin, deren Leben der Tanz ist. Und dann hast du irgendwie, weiß ich auch nicht, hast einen Unfall oder so und hast jetzt so ein lahmes Bein, das dann nur noch rumschlackert. Und dann ist ja die Frage, wer bist du? Wer bin ich, wenn ich nicht mehr schreibe? Und ich konnte auch nicht mehr schreiben. Es ging nicht mehr. Mir ging gar nichts mehr. Ich dachte auch, ich würde nie wieder schreiben können. Das ist zum Glück nicht so. Und das war natürlich grauenhaft. Und ich weiß, ich habe über die Dauer von einem Jahr jeden Tag geweint. Ich habe jeden Tag geheult, weil ich so verzweifelt war. Und da muss man da halt irgendwie durch. Klingt jetzt ganz super. Aber das ist halt das Schöne. Also ich finde, ich bin so ein gutes Beispiel, dass es, und wie gesagt, natürlich im Nachhinein hätte ich jetzt gerne was genommen, damit es nicht so schlimm gewesen wäre. Also genommen, nicht, ich keine Psychopharmaka, aber jetzt zum Beispiel Hormone, damit irgendwie diese körperlichen Sachen nicht so elementar sind. Aber was ganz toll ist, ist ja zu merken, also das war ja wirklich schrecklich, sich von diesem Beruf zu verabschieden, dann einfach dieser Situation Raum zu geben und dann zu merken, ach guck mal, da war diese Lust, da war diese Lust, dieses Online-Portal zu machen. Und es war auch das Ergebnis der Recherche zu diesem Buch Mutterblues, wie gesagt, wo ich dann gemerkt habe, Frauen im Wechsel, in den Wechseljahren sind Mangelwesen, was mich total auf die Palme gebracht hat, wo ich dachte, nee. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn die Gesellschaft den Scheinwerfer nicht mehr auf uns richtet, weil wir angeblich nicht mehr attraktiv und toll sind, machen wir es selbst. Mal jetzt hier so eine Plattform. Jetzt so Arschlecken, habe ich gedacht.
Das war das Ergebnis dieser Krise. Das war ein Mega-Ergebnis.
Ja, das ist ein gutes Ergebnis. Ja, genau.
Aber warst du in der Zeit milde mit dir oder hast du dich kritisiert innerlich?
Ich war enttäuscht von mir, weil ich natürlich eine Leistungsperson bin, weil ich auch diese, also auch als Journalistin, ich war ja fast immer freiberuflich. Und als Freiberuflerin, also dir fehlen ja diese Strukturen, diese stützenden Strukturen, auch zum Beispiel in diesen Wechseljahren. Das ist so ein bisschen, wenn Frauen einen Arbeitsplatz haben, ist das natürlich ganz, ganz schwierig, weil sie auf einmal, zum Beispiel du das von deiner Kollegin erzählst mit den Schweißausbrüchen und sagen musst, du, können wir mal bitte 5 Minuten warten. wenn du freiberuflich bist, kannst du dir natürlich das alles viel besser einteilen. Ja. Deswegen ist es so wichtig, das ist ja auch was wir mit Paliflux wollen, wo wir auch sehr so ein Angebot haben, dass wir Firmen dahingehend beraten, wie sie Frauen unterstützen können, weil es ganz wichtig ist, dass man darüber redet. Und jetzt habe ich deine Frage schon wieder vergessen.
Warst du milde mit dir oder warst du kritisch?
Nee, und deswegen war ich natürlich sehr kritisch, weil ich war es halt gewohnt, dass ich funktioniere. Das sind ja sehr viele. Und wir sind ja auch in so einer Leistungsgesellschaft und da ist das ja nicht vorgesehen. Und auch, was ich auch ganz spannend finde bei den Wechseljahren, wenn wir uns angucken, wie die gerade gehandhabt werden, also auch zum Beispiel, und ich hack so ein bisschen auf der Hormonersatztherapie rum, weil ich mitkriege, wie die Pharmaindustrie sich aufstellt. Mhm. Und wir sind gerade die goldene Kuh. Und mir ist nicht klar, ob wir gerade gemolken werden oder geschlachtet. Mhm. Und das ist ein Millionenmarkt, das ist eventuell ein Milliardenmarkt. Und deswegen sind die da so hinterher. Und uns wird halt eben auch eingeredet, oder so sind wir sowieso schon drauf, wir müssen ja ständig leistungsfähig sein. Und wir halten es gar nicht aus, dass wir dann vielleicht Anfang 50 sind und die Dinge gar nicht mehr so, wie wir sie kennen. Und wir gucken, okay, was ist denn dann? Sondern wir erwarten von uns, dass wir so leistungsfähig bleiben, wie wir es vorher waren. Und dann natürlich schimpft man mit sich. Also, weil es eben diesen Raum auch nicht so gibt. Wie gesagt, ich hatte das in Anführungsstrichen Glück, dass Corona war, wo eh alles ausgefallen war. Mhm. Und deswegen konnte ich da zu Hause rumliegen und es mir elendig sein lassen. War natürlich auch nicht nur toll. Ne? Also so, das war einfach insgesamt eine ganz schlimme Zeit.
Nach dieser Transformationskrise fühlst du dich wieder leistungsstark? Fühlst du dich wieder in der Mitte? Fühlst du dich wieder kreativ? Fühlst du dich wieder als Silke? Oder fühlst du dich anders?
Also was ganz schön ist, ist, dass das tatsächlich sozusagen erstmal alles so zurückgekommen ist. Also diese Kraft, diese Lust, das ist wieder da. Ganz beruhigend ist auch zu wissen, was ich ja damals nicht wusste. Wie gesagt, ich war bei der Alzheimer-Früherkennung. Ich hatte ganz klassisch Brain Fog. Ich hatte solche Ausfälle. Also ich habe meinen Nachbarn nicht mehr erkannt und so. Und das ist alles wieder da. Also mein Hirn funktioniert wieder. Mhm. Das hätte mir mal jemand sagen können. Ich war natürlich total ängstlich.
Vielleicht auch da wieder parallel Teenager-Gehirn, Umstrukturierung und Menopause-Gehirn.
Genau, das ist ein ganz, ganz ähnlicher Prozess. Und es wäre natürlich hilfreich gewesen, man hätte das irgendwie gewusst. So, und von daher ist es sozusagen ganz schön, dass es so wieder ist, wie es war, aber das Energieniveau ist nicht mehr das gleiche. Mhm. Also ich bin schneller erschöpft, ich brauche mehr Ruhe, mehr Pausen, beziehungsweise es wäre eigentlich ganz klug, ich würde mal mein Pensum ein bisschen runterschrauben. Mhm. Das fällt mir sehr, sehr schwer.
Und da bist du selbst für verantwortlich, für dein Pensum.
Bin ich, ja, bin ich. Und ja, das ist ja auch so ein bisschen so eine Typfrage und ich bin halt so eine ständig Machende, aber ich kann das gar nicht mehr so.
Mhm. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Was würdest du dem Umfeld raten, der Familie raten? Also würde es was bringen, mit den Kindern, mit den pubertierenden Kindern darüber zu sprechen, das auch mal einmal ausgesprochen zu haben, mit Partnerin oder Partner? Was würde helfen?
Also ich glaube, dass das Gespräch total wichtig ist. Das war auch ganz wichtig, irgendwann mal dem Sohn zu sagen, du, für mich ist das echt, mir tut das sehr, sehr weh. Mhm. Also hat nichts mit dir zu tun, ne? Also bitte fühl dich da nicht, also weil die fühlen sich natürlich verantwortlich und ich weiß auch, er hat dann mal irgendwann so einen Satz gesagt, wo völlig klar war, obwohl ich versucht habe, die ganze Zeit nicht zu sagen, dass es ihn wahnsinnig belastet hat, weil er sagte irgendwie so einen ganz komplizierten Satz von wegen, also es ging darum, dass ich so tue, also ich habe ihm irgendwie immer Vorwürfe vermittelt. Wollte ich ja überhaupt nicht. Also es war total verquast und da war es gut, mal irgendwann zu sagen, weißt du was, das tut mir total weh. Mhm. Und das mal zu erklären. Mhm. Und das hilft dann auch, das ist auch ganz süß, dann in dem Moment ist er dann ganz zugänglich und hört zu und hat er zugehört und dann kommt natürlich wieder das Scheunentor wird wieder zugenagelt oder zugehauen. Das gehört auch dazu, muss man sagen, okay, die müssen sich ja ständig abgrenzen. Das ist halt keine Verschmelzung mehr. Da wird abgegrenzt. Mhm. Und genauso ist es mit den Wechseljahren. Und das ist auch ganz wichtig, ganz wichtig, da mit dem Umfeld drüber zu sprechen, möglichst eben auch im beruflichen Umfeld, dass man auch sagen kann, ich habe zum Beispiel diese Hitzegeschichten, ich brauche dann ab und zu mal eine Pause oder wenn ihr das mitkriegt oder wie auch immer. Also dass man offen kommunizieren kann. Das ist natürlich schwierig, weil es immer als Schwäche ausgelegt wird. Aber was auch ganz wichtig ist, was wir ja ganz stark haben in den Wechseljahren, die meisten Frauen sind ja diese enormen Stimmungsschwankungen. Mhm. Und auch das ist ganz wichtig anzusprechen, damit die Leute das nicht persönlich nehmen. Mhm. Und das ist auch was, auch mit meinem Sohn, und das ist zum Beispiel in dieser Mutter-Kind-Kombi ganz schwierig. Wir neigen natürlich dazu, das persönlich zu nehmen. Alles ist ein Affront, also ständig fühlt man sich verletzt, aber das ist natürlich Quatsch. Die meinen uns gar nicht, sondern die müssen sich einfach abgrenzen. Mhm. Und das Gegenüber ist jetzt einfach scheiße und muss weit weggeschoben werden. Das heißt aber nicht, dass die einen nicht lieben. Und das zu verstehen, finde ich einen ganz wichtigen Prozess. Und sich darauf zu verlassen, dass sozusagen diese Basis, also wenn sie denn da ist, dass die halt bestehen bleibt. Und was ich auch ganz spannend fand, war, dann war mein Sohn Anfang 20, ist ausgezogen. Und dann denkst du als Mutter natürlich so, ach wie, ne, was kann ich denn jetzt machen? Ach, ich mach mal sein, oder kochen ja, oder das Lieblingsessen. Und dann schreibst du eine WhatsApp, hier am Sonntag mache ich das und das. Und dann denkst du, dann kommt der, nee. So, und das halt nicht, also da zu verstehen, also beziehungsweise ich habe erst im Nachhinein, habe ich verstanden, es hat 2 Jahre gedauert und dann kam der wieder und ich habe dann verstanden, okay, der hat jetzt nach seinem Ausziehen 2 Jahre gebraucht, in denen er nur Pizza isst, die Wäsche verfärbt und ich weiß nicht was, der brauchte das. Und dann konnte er auch wieder kommen und dann hat sich das auch alles wieder normalisiert, aber das auszuhalten ist schwierig, weil man es ja gar nicht weiß, weil man so unsicher ist. Mir hat aber, ich habe immer noch Kontakt mit der Frau, bei der ich Au-pair war, 1982 war das in London, die hat 5 Kinder und die hat dann zu mir gesagt, du, die kommen zurück, die kommen. Und das war ganz schön, auch von so einer älteren, erfahreneren Frau sowas mal zu hören, dass die einfach sagte, du, beruhig dich,
du musst kommt nur schon warten. Wieder. Ach, ja, finde ich total, sehr beruhigend, wie jetzt auch beruhigend. Wie würdest du dir wünschen, dass wir als Frauen in der Menopause oder diese Phase in Zukunft in einer besseren Welt definiert werden sollte als Mangel, wie es gerade gesehen wird?
Also du hast es mit der Chance angesprochen. Ich finde vor allen Dingen, und das ist ja wie bei den, ich weiß gar nicht, ob es die Orcas sind, wo dann die Frauen in die Führungsrolle gehen und Position. Ich finde es ganz wichtig, drauf zu schauen, was da sozusagen mitkommt. Also das mit dieser, ich mag das Wort Reife, manche mögen das Wort Reife ja nicht. Also ich finde es auch beleidigend oder so. Ich finde es ein ganz schönes Wort, weil wenn wir in dem Alter sind, da kommt so viel mit, so viel Lebenserfahrung, so viel Wissen, so viel zum Beispiel auch so ein Zutrauen zu wissen oder zu wissen, ja, das wird schon wieder und so weiter. Und ich fände das ganz schön, das in den Mittelpunkt zu stellen und zu begreifen, dass diese Frauen enorm wertvoll sind für uns als Gesellschaft. Und ich finde ja auch, dass ich rede ja gerne von der Schönheit der Reife. Ich finde zum Beispiel unsere Gesichter und unsere, ich finde uns wahnsinnig schön. Mhm. Auch mit den grauen Haaren und so. Das hat ja eine ganz eigene Schönheit. Das mag nicht funktionieren, wenn ich mich als 25-Jährige anschaue oder so. Wobei ich finde, ich werde immer attraktiver. Aber irgendwie so, und das als einen eigenen Wert zu begreifen und nicht zu vergleichen und uns von der Jugend als Norm zu verabschieden. Ja. Deswegen ist auch diese Sprache des Hormonmangels eine absolute Frechheit. Mhm. Und ich bin, also das ist jetzt sozusagen auf der bürgerlichen Ebene und jetzt kommt die Silke-Ebene und die ist halt irgendwie Rausch und Revolution, also das Magazin Palais Flux, Online-Magazin für Rausch, Revolte, Wechseljahre. Und ich finde das mit der Revolte so wichtig. Ich finde diese Kraft, auch diese Kraft der, diese Energie der Wut, dass du sagst, ey, reicht mir, ich habe gar keinen Bock mehr darauf. Oder auf viele Frauen trennen sich, viele Frauen gehen aus den Firmen raus. Mhm. Viele Frauen machen sich selbstständig, weil die nicht mehr so arbeiten wollen, wie sie bis dahin gearbeitet haben. Und das ist halt eine tolle Kraft. Und das als wertvoll zu erkennen und zu sagen, ey, und damit machen wir da was, damit gestalten wir diese Gesellschaft und nichts mehr mit aussortieren, sondern so, und wir machen jetzt mal hier die Regeln. Da können die anderen ja sagen, nee, eure Regeln will ich nicht und dann kämpfen wir mal ein bisschen, kann man ja alles machen, aber das finde ich, wir sollten uns zusammentun und wirklich so eine, ich will jetzt keine Revolte anzetteln, aber ich möchte, dass die Frauen sich revolutionär fühlen und merken, dass sie eine Kraft sind.
Mega, besser kann man es gar nicht sagen. Und ich finde auch schön, dass du über dich gesagt hast, dass du dich immer schöner findest und dass du einfach nicht denkst, das ist ein, in Anführungsstrichen, ein Ende, sondern da kommt noch ganz viel. Und ich als Frau, wie ich mich entwickelt habe und diese Entwicklung geht noch weiter und die Ausstrahlung wird mehr und es ist eine positive Veränderung. Und das über sich zu denken, wie heilbar und wie schön und kraftvoll das auch ist, zusätzlich zu den gesellschaftlichen Strömungen, die das ausmachen könnte.
Ich Also ich für mich brauche das auch, weil der Körper sich auch auf Arten verändert, die wirklich nicht toll sind. Und wo ich meine, ich bin jetzt, also ich werde bald 59 und denke, aber ich will ja sowas an 80 werden. Ich möchte ganz gern 84 werden. Und dann denke ich, oh Gott, was kommt da noch? Und weil das ist echt oll, was da passiert. Und umso schöner, dass ich das, also wie du das beschreibst, so wahrnehme. Weil sonst würde ich da sitzen und würde nur diese Veränderungen wahrnehmen. Und das wäre ganz blöd, weil das sind wirklich doofe Sachen, jetzt schon. Aber da dann zu merken, hey, da ist diese andere Seite noch und die macht Spaß und die ist toll und so, das ist ganz schön.
Ich gucke mir manchmal Frauen an, die schon über 80 sind und zum Beispiel auch in Fotomodels oder einfach sehr wirkungsvoll in ihrem Umfeld, wo ich denke, was für eine Energie einfach auch, ja, wie toll, was da alles möglich ist.
Aber weißt du, die Sache mit den Models,
genau.
Die waren schon als junge Frau schön. Die waren schön, die waren privilegiert, die sahen immer gut aus. Die sehen auch mit 84 noch gut aus.
Ja, stimmt. Aber ich meine, nee, nicht nur Models, also ja, hast du völlig recht, aber es gibt auch Frauen, die sind keine Models, die haben was ganz anderes gemacht, aber die sind einfach schön. Mhm. Also und die sind mit 80 und 85 sind die immer noch schön und die stehen zu sich und die haben Stil und so. Und wenn ich das sehe, es gibt natürlich auch ganz viel andere Beispiele, wo das nicht so ist, aber ich, wenn ich solche Vorbilder sehe, ich würde meine Mutter auch dazu zählen, die ist 85 und die ist zum Beispiel, die kann nichts anderes tragen außer High Heels. Sie tanzt noch mit meinem Vater im Tanzclub, die tanzen seit über 30 Jahren, die ziehen sich sonntags immer schick an und gehen zusammen tanzen. Und das ist in ihr, das ist nicht, ich muss das machen, sondern ich will das machen. Und wenn ich diese Lebensenergie einfach noch sehe, denke ich, meine Güte, ja, das geht. Und die hat auch Osteoporose, aber erzählt da nichts. Sie hatte auch schon 2 Wirbelbrüche und so weiter. Aber sie meckert nicht über diese Sachen. So, sie geht da drüber hinweg, sie kommt damit klar und da ist noch einfach eine wahnsinnige Lebensenergie und Weisheit und eine andere Sicht auf das Leben, aber was es alles reicher macht. Und also ich sehe da keine alte Frau, sondern ich sehe da ganz, ganz, ganz viel Energie. Und sowas, wenn ich sowas sehe, gerade besonders in Frauen, in Männern auch, aber mit Frauen, macht mich das persönlich noch glücklicher, dann denke ich, toll, das geht.
Ich glaube, das Wichtige ist, dass du neugierig bleibst. Ja. Also gerade jetzt, wir haben ja, ist ja die ganze Weltsituation ist eine sehr schwierige und wir haben ja auch einen sehr großen Generationenkonflikt und das macht sich ja zum Beispiel am Gendern so wunderbar deutlich. Und wenn ich mir zum Beispiel meinen Sohn und seine Leute angucke, dann könnte ich auch denken, Gott, ist das alles und das abwerten. Aber wenn ich dann jetzt mal neugierig bin und frage und so weiter und denke, ach so, ach guck, ach das denken die sich. Und dann merke ich, wie mich das sozusagen auch, wie mich das so lebendig hält, dass ich eben nicht dazu mache und sage, ach Gott, das ist ja alles doof und viel zu und so weiter und auch anstrengend natürlich, sondern dass ich das verstehe oder versuche das zu verstehen und dann da Aspekte entdecke, die ich dann auch für mich übernehme. Und ich glaube, das ist was, ich glaube, so bleibt man dann auch lebendig und auf eine Art innerlich jung, weil du, das ist so wie ein frischer Wasserzulauf. Weißt du, du kannst in deinem Mockerwasser da stehen bleiben und eben alt und mockrig werden oder du hast so einen Frischwasserzulauf. Das heißt ja nicht, dass du deswegen jetzt nicht alterst oder so, aber du kannst halt, du bleibst im Hier und Jetzt und du verbitterst auch nicht. Und das mit dem schönen Anziehen deiner Eltern finde ich ganz toll. Und ich habe neulich mal gelesen, dass es jetzt wieder, war glaube ich im Guardian stand, das war in London, die Leute fangen wieder an, sich gut anzuziehen, wenn sie gut essen gehen. Und das finde ich sehr, sehr schön.
Ich auch.
Weil ich finde, es geht auch darum, also es geht darum, Dinge zu zelebrieren und also es sich selbst auch mit sich schön zu machen. Dazu gehört, dass ich mich auch mal toll anziehe.
Und auch es gehört für mich auch ein Respekt der Occasion dazu.
Ja.
Also in die Oper, da mache ich mich schön oder zum schönen Essen oder so. Ich muss nicht immer einen Jogginganzug anhaben. Also das beobachte ist ein anderes Thema. Ich finde, das hat was mit Respekt zu tun. So, ja, wir machen hier was Schönes, wir gönnen uns einen tollen Abend und dazu ziehen wir uns auch toll an, weil da gehe ich nicht im Schlafanzug raus.
Das Ding ist, ich bin ja für Durchlässigkeit, was Klassen anbelangt und so weiter und würde, also es ist ja nicht allen Menschen haben tolle Sachen, aber es ist ja trotzdem, was du mit dem Respekt meinst, ist glaube ich, dass selbst der Mensch, der sich jetzt mühsam diese Karte irgendwie kauft und so, trotzdem halt mal guckt, dass er an dem Tag dann halt das saubere T-Shirt anhat oder so.
Ohne Haare oder gebügelt.
Und ich glaube, das ist so dieses, aber das Ding ist, es macht ja was mit dir selbst und das ist das und am Ende geht es um Respekt, auch wie man mit anderen umgeht und das finde ich schon, aber es geht auch um die Frage, wie gehe ich mit mir um und die Frage, wie kann ich meinen Alterungsprozess aushalten. Und ich kann den aushalten, indem ich ihn gestalte. Und ich gestalte ihn auch dadurch, dass ich sage, irgendwie so, jetzt mache ich mal, ich ziehe mich mal ganz schön an oder toll oder ich fange wieder an, Ohrgehänge zu tragen oder was weiß ich. So.
Ich nehme mit aus diesem Gespräch, Silke, dass es darum geht, wie wir uns sehen. Und wenn wir uns anders sehen und wir uns vor allem auch nicht von der Gesellschaft oder von der Pharmaindustrie oder wem auch immer, Männern einreden lassen, dass etwas in der Menopause oder durch die Menopause mit uns passiert, was uns zu Mängelexemplaren macht. Mhm. Sondern wenn wir mit uns ein gutes Gefühl haben und es so vielleicht auch milde, wie wir es versuchen sollten, bei unseren pubertierenden Kindern zu sehen, da passiert jetzt was hormonell, da habe ich keinen Einfluss drauf, das geht aber vorbei sozusagen, das wird mal wieder besser. Wenn wir uns diese Zeit geben und danach nochmal mit ganz neuer Power, und ich finde das ja ein wahnsinnig tolles Beispiel mit den Wahlen, also dass die quasi so ein ältesten Frauenrat sind und noch so hochgehoben werden, also wie schön wäre das, wenn das in unserer Gesellschaft so wäre, und da müssten sich viele Männer wirklich warm anziehen, wenn es so wäre.
Ja, aber ich arbeite dran.
Gut.
Ich versuche ja die Revolution, wie gesagt, es kann ja so eine Stille sein, es geht nicht darum, ne? Wir müssen nicht mit Schildern auf den Barrikaden, aber dass einfach diese Kraft sich jetzt entfaltet und wir uns da überhaupt nicht wegdrängen lassen oder klein machen
überhaupt
oder so.
Nicht.
Und ich glaube, anders als viele Männer in dem Alter entwickeln wir eben nochmal diese Kraft. Ich glaube, Männer sind sehr damit beschäftigt, da irgendwie ihre Pfründe zu wahren und so weiter. Oder und dann irgendwie, es geht ja auch bei denen so viel um Status und diesen ganzen Blödsinn. Und das ist nicht das, worum es geht.
Mm-mm. Geht um persönliches Glück und persönliche Weiterentwicklung und Neugierde auf das, was noch kommt.
Genau, und deswegen, was du eben sagtest mit diesem Veränderungsprozess wie in der Pubertät, und man weiß, es geht, ja, irgendwann ist es durch, aber dann zu denken, ey, wie spannend, das war auch nochmal was für eine Möglichkeit, da passiert nochmal was Neues.
Vielleicht kann man es auch so sehen, gibt da viele Bilder, aber so eine kleine Verpuppung, ja, da ist dieser Schmetterling, der ganz toll war, und der verpuppt sich nochmal und da kommt nochmal was anderes raus. Mhm. Und dann gibt es nochmal eine ganz viele Möglichkeiten und Power und Energie und anders, aber etwas, worauf man Lust haben kann und worum man sich auf jeden Fall nicht schlechter fühlen oder schlechter sehen sollte oder ansehen sollte.
Nee, genau. Und ich glaube, deswegen ist ganz wichtig, dass wir unser Denken über Alter verändern und es eben mal loslösen von Jugend, sondern es als was ganz Eigenes sehen und betrachten. Ich glaube, das ist ein Schlüssel.
Silke Burmeister, vielen lieben Dank für dieses tolle Gespräch, für die vielen tollen Einblicke und Informationen. Und ich hoffe einfach, dass die es hören, dass sie sich besser fühlen, egal in welcher Situation sie gerade sind. Also wirklich, liebe Silke, vielen Dank dafür.
Ich danke dir, das hat ganz viel Spaß gemacht. War schön.
Dankeschön. Euch lieben Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann sagt es bitte gerne weiter. Hinterlasst einen schönen Kommentar, verteilt ein paar Sternchen. Wenn ihr Themenvorschläge habt, freue ich mich auch sehr. Jetzt euch einen schönen Tag und vor allem ihr Mamas, bitte niemals vergessen, ihr seid die wahren Superheldinnen. Bis bald.
Das war Mama la Papp. Der Podcast von und mit Nicole Nötzel.